Wir haben jetzt den zweiten Vortrag in diesem Strang mit den etwas längeren Vorträgen. Ich habe hier neben mir den Tam Hanna, der wird uns etwas über Qt erzählen. Also ich denke, angedacht ist, dass wir eine um die Stunde Vortrag haben und anschließend eine längere Diskussion. Wenn Tam das anders plant...
Ich richte mich nach den Wünschen des Veranstalters.
Ja gut, der Veranstalter gibt die Wünsche an das Publikum weiter, also sprich...
Ich würde lieber etwas länger sprechen und dazwischen mehrfach Feedback einsammeln. Wenn wir eine kleine Volkszählung machen dürfen, einen Zensus, wer hat denn schon mit Qt programmiert? Wer kennt sich mit QML aus? Wer ist der Meinung, von QML habe ich zu wenig Ahnung? Perfekt, meine Wunschaudienz. Gut, dann werden wir den ersten Block über Qt für die Neueinsteiger ein bisschen kürzer fassen. Danach primär für die Neueinsteiger Fragegelegenheit. Und danach kommt QML dran, danach wieder eine Fragegelegenheit. Und danach kommt Übersetzung von Programmen, Marketinggeschichten ganz kurz und danach eine längere Fragegelegenheit, weil wir wollen ja nicht nur coden, sondern auch verdienen. Damit haben wir die Kurzfassung auch schon absolviert. So habe ich ausgeschaut vor 10 Jahren, bevor ich angefangen habe mit der Qt-Programmierung. Und aus lauter Frust und Glasmantel geschossen habe ich mich mit dieser Wampe angefressen. Und ich möchte im Vortrag heute versuchen, Ihnen zu ersparen, dass Sie auch so ausschauen später. Das ist vor allem vorgesehen für alle diejenigen, die Fragen haben und dies nicht öffentlich sagen wollen oder können, weil sie zu Hause vorm Rechner sitzen, in Timbuktu, Pyongyang, Moskau oder St. Petersburg. Für die gibt es 3 Möglichkeiten. Twitter, E-Mail oder ein SMS an mein slowakisches Handy. Im Allgemeinen, wer mitfilmen will, soll es tun. Wer twittern will, Fotos twittern will, soll es tun. Aber bitte mich, besonders auf Twitter, immer ins CC setzen. Also, fangen wir an mit Cross-Plattform-Entwicklung. Wozu ist Cross-Plattform-Entwicklung gut und warum interessiert es mich? Der Mobilcomputermarkt, die Folie habe ich seit Jahren, ist Chaos. Seien wir mal realistisch. Das war die österreichische Staatsbahn, die haben gedacht, ein Erstklasswagen ist ein Zugstopper und haben mit voller Geschwindigkeit eine Lok in den Erstklasswagen hineindonnern lassen und rein zufällig war ich in der Gegend und konnte fotografieren. Also, der Mobilcomputermarkt ist noch schlimmer als im Desktop-Bereich, ein richtiger Blutbad. Also wir sehen hier zum Beispiel, wie Symbian seit 2007 von 70% Marktanteil quasi verschwunden ist, binnen ungefähr 4 Jahren und stattdessen Android und andere neue Lästlinge aufgetaucht sind. Und für alle, die des Englischen mächtig sind, gibt es da ein lustiges kleines Gedicht für alle, die mit Nokia eine Rechnung offen haben. Wer hat mit Nokia noch eine Rechnung offen? Sehr gut. Wer hat die Rechnung offen? Kleine Versüßung. Wer hat noch eine Rechnung offen mit Nokia? Ah, so weit schaffe ich wahrscheinlich nicht. Nokia sind vielleicht besondere Affen, aber sie sind nicht die einzigen Affen. Samsung zum Beispiel haben mit Bada 2010 ein erstklassiges Mobilcomputerbetriebssystem auf den Markt gebracht. 2010, der ganze Stand war im Bada-Style. 2 Jahre später ist das davon übrig geblieben. Und das dritte und letzte Beispiel ist Palm mit seinem Web-OS. Das wurde geschossen 2009 im Spital Harbach, wo meine Ex-Frau in Behandlung war. Und wir haben uns einen Palm Pre hinliefern lassen, als Party-Gag am Abend in der Hotelbar des Spitals. 2 Jahre später war auch das Betriebssystem weg. Dazu Folgendes. Nehmen wir jetzt an, ich wäre mit meinem Elitebook, mit dem ich sehr zufrieden bin, nicht mehr zufrieden. Was mache ich dann? Ich kaufe mir ein ThinkPad, ich kaufe mir irgendwas von Samsung und so weiter. Windows und auch mein Ubuntu sind überall verfügbar. Ich kann meine Apps und mein geistiges Eigentum behalten. Nehmen wir jetzt einen Mieter. iOS-Leute mieten ihr Gerät ja im Prinzip. Sie besitzen es ja nicht. Sie können Sie es routen auf eine legale Art und Weise mit Unterstützung von Apple? Nein, können Sie nicht. Also besitzen Sie es nicht. Für mich ist der Besitz eines iOS-Geräts ein Mieter. Nehmen wir an, ich bin kein zufriedener Mieter mehr und ich möchte Besitzer werden. Und dann suche ich mir eine Plattform aus, ja okay, BB10 hier zu nennen ist ein bisschen falsch, wo ich Besitzer werde. Im Rahmen dieser Übersiedelung verliere ich alle meine Apps. Dadurch bin ich motiviert, bei Apple zu bleiben. Und das ist der Grund, warum es immer und immer weitergehen wird, wie in diesem Diagramm gezeigt. Es ist für die Hersteller einfach ökonomischer, ihr eigenes Betriebssystem zu haben, weil sie damit die Kunden an sich binden können. Was für den Hersteller gut ist, ist für uns als Entwickler schlecht, weil wir unsere schönen nativen Apps jedes Mal neu programmieren müssen. Und Qt, ehemals als Quasar-Toolkit bekannt, schafft hier Abhilfe. Qt ist, wenn man meinen Mauszeiger sehen kann, Qt ist im Prinzip eine Abstraktionsschicht, die zwischen Ihrem Benutzercode und dem Betriebssystem liegt. Und der Vorteil für Sie ist, dass Sie nur eine Schnittstelle zum Qt-Code haben. Wenn Qt portiert ist, bekommen Sie die neue Plattform quasi als Geschenk dazu. Das heißt, wenn ich ein neues Betriebssystem entwickle, nennen wir es Babos, und ich portiere Qt, dann rennt Ihre Qt-App automatisch auch auf Babos. Und das brauchen wir jetzt später. Qt unterscheidet sich von Systemen wie PhoneGap und Co. insofern, als eine Qt-App, wenn sie fertig ist, sich wie eine native App verhält. Wie wird das erreicht? Das wird über einen dreistufigen Kompilationsprozess erreicht. Im ersten Schritt sorgt das Werkzeug QMake dafür, dass eine Projektdatei erstellt wird aus den Inhalten des Projekts. Im nächsten Schritt wird diese Projektdatei in ein Makefile umgewandelt, das vom nativen Compiler des Betriebssystems verstanden werden kann. Das heißt, eine Qt für Android-App wird nach dieser Transpilation von Googles offizieller Toolchain weiterverarbeitet. Sie haben also nach der Transpilation eine stinknormale C++-App mit komischen Library-Verbindungen. Und ja, dann zu guter Letzt kommt Make und das sonstige Gesabbes. .pro-Dateien sind von eminentester Bedeutung fürs Projekt. Deswegen frage ich vorher, gibt es bis hierher irgendwelche Fragen? Irgendwelche Anmerkungen, Wünsche oder Unzufriedenheiten? E-Mails habe ich noch keine bekommen. Also in Moskau und Pyongyang scheint man auch mit mir zufrieden zu sein. Grüße dorthin und machen wir weiter mit der Struktur einer .pro-Datei. Das ist eine relativ primitive .pro-Datei. Wir sehen hier die Struktur. Du hast Direktiven und in diese Direktiven wird etwas hineingeschrieben. Zum Beispiel, ich suche mir jetzt ein Opfer. Wo ist das Opfer? Wer möchte das Opfer sein? Der ist zu weit weg, das Opfer, aber ich probiere es. Wir haben dort vorne ein Opfer und in dieses Opfer schreibe ich jetzt einen Schokoladewürfel rein. Und so ähnlich funktioniert das auch hier. Hier zum Beispiel schreibe ich zwei Module in Qt rein, zwei Quellcode-Dateien in Sources, einen Header in Headers und in die Forms-Rubrik kommt ein Main-Window rein. Und diese Datei wandert, wie gesagt, durch QMake und dann habe ich mein fertiges Projekt. Dazu noch eine wichtige Anmerkung. Qt wird in zwei Versionen verteilt. Es gibt die LGPL und die kommerzielle Version. Die kommerzielle Version erlaubt es mir, Änderungen im Framework für mich selbst zu behalten. Das ist aber nicht wirklich sinnvoll aus dem Grund. Es gibt alle 6 Monate schon alleine aus rechtlichen Gründen ein Update des Frameworks. Die müssen aus rechtlichen Gründen alle 6 Monate ein Update machen, weil das Ganze sonst unter der BSD-Lizenz freigegeben wird. Und daraus folgt, dass ihr alle 6 Monate euren kleinen Bugfix von Hand weiterportieren müsst. Und in der Praxis ist es gerade bei kleinen Bugfixes so, dass das geistige Eigentum dahinter trivial ist. Ich meine, okay, ich bin auch ein Pedant und rege mich auch drüber auf wie Sau, aber am Ende ist der Aufwand, es permanent selber zu pflegen, geringer, als es einfach denen zu schenken und zu sagen, fahrt nach Astoria damit. Gut. Dann gibt es noch einen Sonderfall, wie immer, die Miethandys. Wer für das Miethandy entwickelt, braucht eine kommerzielle Lizenz, weil er nämlich den Objektcode auf eine Art und Weise dem User weitergeben muss, um die LGPL zu erfüllen, die bei Apple nicht möglich ist. Das heißt, wer eine iOS-App mit Qt erstellt, sollte zumindest die kleine kommerzielle Lizenz erwerben, die ist nicht teuer, 20 Euro im Monat oder so. Gut. Gibt es bis hierher Fragen? Dann kommen wir zu den Grundlagen von Qt. Da hinten wird bereits geflüchtet. Sehr gut. Applaus für die Flüchtenden. Sie haben eine Frage. Wiederholen Sie.
Ich wiederhole die Frage für die Leute in Pyongyang. Warum ist es in iOS nicht möglich, die LGPL-Sourcen mitzugeben?
Gut, dazu sage ich Folgendes. Man könnte theoretisch den Quellcode freigeben. Ich ging hier aber von einer Applikation aus, die verkauft wird und die nicht quelloffen ist. Wenn mein Produkt komplett Open Source ist, kann ich natürlich die LGPL-Version verwenden, weil ich einfach meinen ganzen Workspace, wie heißt das bei Android, heißt das Eclipse für Apple oder, ich weiß es nicht, Steve Jobs Kirche oder wie das Produkt heißt, einfach meinen ganzen Workspace hochlade. Kritisch wird es, wenn mein Code proprietär ist. Wenn mein Code proprietär ist, muss ich die Objektdateien zur Verfügung stellen. Und das ist nicht ohne weiteres möglich, wurde mir von Digia so gesagt. Wenn Sie einen Weg finden, freue ich mich, wenn Sie ihn mir mitteilen. Ist Ihre Frage damit hinreichend beantwortet? Wie gesagt, bitte, wenn Sie einen Weg finden, lassen Sie es mich wissen. Ich würde mich persönlich darüber freuen, weil ich meine Lizenz dann kündigen kann. Also Sie sparen mir damit bares Geld. Ich würde mich bedanken. Kommen wir zum nächsten Punkt. Also, zu den Signalen und Slots. Das ist von eminentester Bedeutung, das ist das wichtigste Teil in Qt. Software ist immer dann gut, wenn sie wenig Koppelung aufweist. Dieses alte Theorem sollte jedem bekannt sein. Qt löst dies durch die Einführung eines systemweiten Eventbusses. Oh Freude! Das ist der Vorteil, wenn die Hände schwitzen nach einem Chemieunfall. Man kann die Tafel immer gleich löschen. Also, Qt bringt uns einen Eventbus mit. Das sogenannte Signal-Slot-System. Und ihre Komponenten können ein Füßchen ausfahren und sich dort mit dem Füßchen anmelden. Und können dann Signale abschicken und können auch in sogenannten Slots Signale entgegennehmen. Und zur Steigerung der Effizienz funktioniert dies so. Stellen Sie sich vor, wir sind in einer Flughafenlounge und meine heute nicht anwesende Lebensgefährtin kreischt zivilen Sekt. Ihnen ist dieses Signal völlig egal. Für mich hingegen, weil ich sonst den Rest des Fluges bekomme, bei mir ist ein Slot vorhanden und dieser Slot, da ist ein Eventhändler, halt's Maul. Und das ist, wie gesagt, in dieser Methode, in dieser Folie zusammengefasst. Das ist ganz, ganz wichtig. Signale und Slots können nur von Q-Objects emittiert und entgegengenommen werden. Das ist von ganz, ganz eminentester Bedeutung. Wenn Ihre Klasse nicht, zumindest indirekt, ein Q-Object ist, so fahren Sie ein. Der Grund dafür ist ein Makro, das ich Ihnen später zeigen werde. Wie gesagt, die eigentliche Funktion ist dann relativ primitiv. Ich verbinde Signal und Slot. Wenn das Signal auftritt, wird der Slot aufgerufen. Und diese Prüfung erfolgt aber erst zur Laufzeit des Codes. Wieso erfolgt sie erst zur Laufzeit? Wenn Sie die Connect-Methode sich anschauen, sehen Sie zwei Makros, Signal und Slot. Diese Makros transferieren, also transformieren das Übergebene in einen String. Und dieser String wird zur Laufzeit in den Eventbus geblasen. Und zur Laufzeit sagt der Eventbus dann, nicht, nichts da. Aber zur Kompilationszeit ist diese Prüfung nicht möglich, weil es da noch keinen Eventbus gibt. Das wird später für uns zu einem massiven Problem werden, wenn wir uns QML zuwenden. Ja, die eigentlichen Komponenten sind primitiv. Wir haben die .cpp-Datei, das ist Quellcode. Wir haben die diversen Mock-Dateien. Die Mock-Dateien enthalten den Code, den Glue-Code für diesen Event-Bus. Jede Klasse, müssen Sie sich vorstellen, bekommt einen Papagei auf die Schulter gesetzt. Und dieser Papagei ist für die Kommunikation mit dem Signal-Slot-System zuständig. Und der Code dieses Papageis liegt in der .mock-Datei. Die .ui-Dateien sind für Formulardarstellung wichtig, kommen später zum Thema. .pro-Datei wurde schon in der Einleitung erwähnt. Ja, .h-Dateien sind Header. Das ist insofern wichtig, als jede Q-Object-Klasse ihren eigenen Header haben muss und dann QML, wozu wir später kommen. Gibt es bis hierher Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Ja, sozusagen. Es ist nicht wirklich ein Interface. Es, warte, ich schaue, ob ich per E-Mail oder sonst noch Fragen. Schauen Sie, die Mock-Datei ist nicht wirklich ein Interface. Sie enthält die Implementierung von Qt-spezifischen Keywords der C++-Datei. Das kann ich Ihnen nachher zeigen, wenn Sie wollen, am Recht anhand einer praktischen Datei. Kommen Sie einfach nach dem Vortrag runter und dann zeige ich es Ihnen. Danke jedenfalls für die Frage. Treffer. Sonst jemand fragen? Ja. Eigentlich nicht. Alle, also, die am Eventbus dranhängen.
Kurz die Frage, wenn Signale durch die Gegend geschickt werden, kann ich den Scope der Signale einschränken aus Gründen der Security?
Eigentlich nicht, weil der Eventbus nur für Ihr Programm ist. Und wenn Sie eine Klasse laden, die bösartig ist, Entschuldigung, dann sind Sie selber schuld. Aber da kann ich bei Digia nachfragen für Sie und ich bin sicher, wir finden eine Lösung für Sie. Kommen Sie nachher zu mir und ich werde mir die Frage notieren und werde bei Digia für Sie nachfragen. Ja? Natürlich. Das erkläre ich Ihnen. Da gehe ich gern drauf ein. Das ist eine gute Frage, das freut mich. Wer benutzt eigentlich Versionsverwaltung von Ihnen? Wer benutzt keine? Okay, da hinten ist eine Hand. Kaufen Sie sich ein Raspberry Pi und installieren Sie CVS. Glauben Sie mir, Sie werden Ihr Lebtag nicht froh ohne Versionskontrollsystem. Auch für eine Einzelperson lohnt es sich. Wissen Sie warum? Sie wollen in der Fetten irgendwas hacken, was probieren. Sie setzen sich mit der Flasche Kumpeltod von Rechner und hauen drauf los. Und am nächsten Tag in der Früh denken Sie sich, jebert, was haben wir da für ein Sterkus angerichtet? Das Versionskontrollsystem zeigt Ihnen genau an, das haben Sie geändert, das haben Sie nicht geändert. Und die Dinger kosten nichts. Es muss ja nicht unbedingt source-safe sein. Es gibt kostenlose, die man auf ein Raspberry Pi, auf einen einplatinen Computer integriert. Legt man auf den Router drauf, sieht die Familie, sieht die Lebensgefährtin nicht, sieht niemand. Einfach Raspberry Pi auf den Router drauflegen und gut ist. Warum gehört sie ausgeschlossen? Die Mock-Datei wird mitunter bei jeder Kompilation geändert. Und damit belasten Sie Ihr Versionskontrollsystem mit Tausenden von unnötigen Commits. Und deswegen würde ich es nicht tun. Sie können es hochladen, wenn Sie wollen. Wenn Sie einen Server haben, einen gigantischen, in die Commits wurscht sind, können Sie es machen. Ich würde es nicht tun. Ist Ihre Frage beantwortet? Wenn es sonst im Moment nichts gibt, wenden wir uns einem Problem zu. Und zwar, wenn ich hier so durch den Saal schaue, sehe ich ganz viele verschieden große Bildschirme. Es gibt den 12-Zöller, es gibt da hinten den 10-Zöller, hier gibt es einen 11-Zöller, irgendwo einen 15- oder 17-Zöller, ja, dort hinten. Das ist ein Problem, weil Applikationen skalierungsfähig sein müssen. Und Qt begegnet diesem Problem, indem es die Klassen mit Intelligenz ausstattet. Das heißt, die einzelnen Steuerelemente wissen, was sie tun sollen, wenn sich ihre Umgebung verändert. Das müssen Sie sich vorstellen wie den Diplomaten, dem Sie einen Tritt geben, er fällt aus dem Flugzeug raus, sieht eine Fahne zum Beispiel von China und denkt sich, nun ja, ab sofort rede ich Chinesisch. Für dieses Beispiel wollen wir anfangen mit einem kleinen, relativ debilen Formular. Ich werde mich widersetzen, weil ich den Mauszeiger brauche. Mit einem kleinen, relativ debilen Formular, bestehend aus einem Label, bestehend aus einem Slider und das sind sogenannte Spacer. Ein Spacer ist ein asoziales Steuerelement. Es breitet sich zur Weite aus, so weit es kann und ist aber zur Laufzeit unsichtbar. Das heißt, wer möchte eine kleine Spacer-Demo machen? Ein Freiwilliger. Kommen Sie. Die Dame möchte mitkommen? Gut. Sie sind der Spacer oder Sie sind das Steuerelement?
Ich bin von mir aus das Spacer.
Gut. Jetzt haben wir hier einen Tam Hanna, der von einem Spacer...
Sie müssen mich ein bisschen da drüber drücken.
Einfach schieben und mitrennen. Ja, genau. Sehen Sie, wie der Spacer funktioniert zur Laufzeit? Das Steuerelement wird so lange geschoben, bis es wehtut. Danke. Danke fürs Opfer. Hier, nehmen Sie. Warten Sie, wenn Sie schon hier sind. Danke fürs Opfer. Und jetzt haben wir den Spacer erklärt. Jetzt gibt es aber noch ein zweites Problem. So ein Spacer braucht eine Bahn, auf der er das Steuerelement schiebt. Ich musste dem Kollegen vorher sagen, er muss mich dort drüber schieben, auf dieser Linie. Und diese Information wird durch sogenannte Layouts übertragen, die zur Designzeit als kleine rote Kästchen dargestellt werden. Sie sehen hier drüben die Struktur des Layouts. Und dann muss man zu guter Letzt noch ein Formularlayout hinzufügen. Das betone ich deswegen, weil das ein ganz, ganz klassisches Gotcha ist. Da fahren die Leute in Horden ein. Wenn kein Formularlayout hinzugefügt wurde, das sieht man hier am kleinen roten Nein-Zeichen unter dem Central-Widget. Hier sehen Sie das kleine rote Nein-Zeichen. Dann funktioniert zur Laufzeit die Layout-Engine nicht. Das ist aber kommentarlos, weil Sie bekommen keine Warnung vom Framework. Das schreit nicht. Das denkt sich LMAA, ich mach blau. Ja. Und jetzt, weil wir lustig sind, wollen wir noch auswerten die Slider-Bewegungen. Und das Resultat der Auswertungen soll sein die Änderung des Textlabels. Dazu brauchen wir als erstes eine Klasse. Bei dieser Klasse möchte ich betonen das QObject-Makro. Das ist kein Tippfehler. Dieses Makro muss ganz am Anfang der Klassendeklaration sein, weil es dafür sorgt, dass dort wird Code einkopiert zur Laufzeit. Und darunter sehen Sie Public Slots. Der Slot ist eine normale Member-Funktion. Sie können den Slot sogar richtig aufrufen wie eine Member-Funktion. Also im vorigen Beispiel mit dem bei mir den Slot Ich will Sekt! Der kann nicht nur von einer Quengeligen ausgelöst werden, sondern auch von einem Programm. Also wenn bei mir im Gehirn das Monitorprogramm läuft und ich stelle fest, die ist nüchtern, dann könnte ich mir denken, fick dich. Und hier ist der Beweis, dass ich auch wirklich keinen Bullshit erzähle. Diesen Code können Sie in ein Projektskelett einfügen und Sie können sich am laufwegen Programm erfreuen. Wenn Sie es mir nicht glauben, zeige ich es nachher vor. Gibt es bis hierhin Fragen? Ja, bitte. Ja, aber das Text...
Die Frage war, warum wird das Signal nicht direkt mit dem Textlabel verbunden, wenn das Textlabel auch einen Slot hat?
Also, hier denkt jemand mit. Danke Ihnen vielmals für die Frage, das freut mich sehr. Das ist eine sehr gute und sehr gültige Frage. Das Problem ist folgendes. Das Textlabel ist eine Klasse, die im Framework ist. Ich müsste ein abgeleitetes Steuerelement erzeugen, indem ich den Slot einschreibe. Verstehen Sie? Okay, kommen Sie her. Kommen Sie raus. Ich mache ein kleines Beispiel. Kommen Sie her. Wir brauchen noch eine Lebensgefährtin. Wer möchte es? Wer möchte spielen? Irgendjemand? Gut, dann bin ich die Lebensgefährtin. Muss ich die Drag Queen auch noch spielen? Das ist ein stinknormaler Stock-Firmenchef irgendeiner slowakischen Holding. Ich will Sekt! Bei dem ist kein Slot angelegt. Wenn ich ihn jetzt aber ableite, Firmenchef einer slowakischen Holding, der eine Lebensgefährtin hat, kann ich im Rahmen der Ableitung den Slot einfügen. Und wenn wir hier das Formular uns noch einmal anschauen, dieses Formular hat nur eine Klasse im Code behind und die ist das QMain-Window. Die Steuerelemente werden instanziert aus einem Framework enthaltenen Klasse, die Sie nicht ohne weiteres erweitern können. Das ist leider eine Einschränkung des Frameworks, an der man nicht wirklich viel tun kann. Kommen Sie später, dann zeige ich Ihnen einen Workaround dafür. Der aber sehr aufwendig ist und den ich nicht empfehle normalerweise. Bitte Applaus für den Fragesteller. Die Frage war wirklich, wirklich smart. Es habe ich selten eine Frage, die so viel Mitdenken gehört hat, gesehen wie heute. Wirklich, das hat mich gefreut. Danke. Also, kommen wir zu QML. Ich habe vorher die Hände gesehen. QML ist so das berühmte Kind, das niemand will. Warten Sie, ich habe noch keine Frage bekommen aus dem Ausland. Dort hat man mich also auch noch lieb. Hey, ist doch richtig gut für mein Ego, man hat mich lieb. Also, im Laufe der Zeit kamen solche Gerätchen hier auf, wie diese hier. Und die brachten Betriebssysteme mit, deren GUI-Stacks komplett anders war als die vom Desktop. Und die Qt GUI und Qt Widgets Bibliotheken, die ideal für den Desktop geeignet sind, erwiesen sich als aufwendig zu portieren und fast unmöglich zu animieren. Und als Lösung avisierte man bei Nokia einen Satz von Primitives, also Rechtecke, Bitmaps, Labels, solches Gesabbels, die von einem integrierten Animationsframework bewegt werden. Also wieder zurück zum vorigen, zum Beispiel im Steuerelement. Nur hat das Steuerelement jetzt sogar Logik zum Animieren. Das heißt, das Steuerelement weiß, wenn man mich anklickt, verändere ich meine Farbe zum Beispiel. Da gibt es nachher was zu sehen. Aber beginnen wir mit der Erstellung einer neuen Komponente, nennen wir sie mein Knopf. Eine neue Komponente in QML entsteht, indem Sie eine QML-Datei anlegen. Also diese Datei würde heißen meinkopf.qml, mein Knopf. Und Sie sehen die Struktur, das ist so ein pervertiertes JSON im Prinzip. Wer hat schon mal mit JavaScript sich über JSON geärgert? Gut, da leiden die Leute. Mein Beileid, ich würde Ihnen gerne Schokolade geben, dann reicht die Munition nicht aus. Das ist die Struktur jedenfalls. Sie sehen, ich habe ein Rechteck mit drei Attributen. Und in einer anderen Datei kann ich es dann einfach so als Kind einfügen. Das ist natürlich ein bisschen traurig, weil ich habe jetzt so einen schönen Knopf, aber ich kann seine Eigenschaften nicht beeinflussen. Was tue ich? Ich erzeuge ein Property. Hier habe ich ein Property, das mit dem Textobjekt, dem Kind-Textobjekt, verdrahtet ist. Das heißt, die Eigenschaft Text des Mein-Knopfs, des Matheobjekts, des Rechtecks, wird mit der Texteigenschaft des Textfelds verbunden. Ist dies soweit klar oder soll ich ein Diagramm zeichnen? Ja. Dann haben wir hier wiederum die Nutzung. Also man sieht hier, ich setze den Text von meinem Knopf auf einen neuen Text und meine Mein-Knopf-Instanz wird dann mit dem neuen Text ausgestattet. Die zeigt sie auch an, übers Textfeld in der Mitte. Natürlich, die Welt wäre ja schön, wenn es keine Probleme gäbe, ist auch im Fall von QML immer zu beachten, dass die Bildschirmgrößen verschieden groß sind. Und QML löst dies über das Konzept des Ankers. Was heißt ein Anker? Jedes Steuerelement ist ja irgendwo im DOM-Baum drin und hat ein Älterobjekt. Oder Älternobjekt, wie Sie es wollen. Und ich kann mich in meinem Älterobjekt an gewissen Stellen festkrallen. Und wenn das Älterobjekt seine Größe verändert, stellen Sie sich vor, die Wand bewegt sich darüber, bleibe ich an der vorgegebenen Stelle. Und die erlaubten Positionen sehen Sie in diesem kleinen Diagramm hier. Plus noch Baseline, aber das ist nur beim Textlayouten von Bedeutung. Und hier sehen Sie dann, wie ich das Textfeld in der Mitte des Rechtecks positioniere. Das Textfeld nämlich selber auch Anker. Und wenn ich meinen Handanker verbinde mit dem Rechtsanker des Saales, so haben wir eine gültige Verbindung. Und ich verbinde hier den Mittelpunkt des Textfelds mit dem Mittelpunkt des Materobjekts. Das heißt, das Textfeld muss wo schweben? Wer sagt in der Mitte? Wer sagt nicht in der Mitte? Da hinten ist jemand der Meinung, nicht in der Mitte. Wer ist sich unsicher? Okay, gut. Ist kein Problem, ist kompliziert, erkläre ich noch einmal. Dazu braucht man nämlich Kreide und Tafel, weil das kann man nicht machen mit einem Computerdiagramm. Wir haben hier das Matheobjekt. Und dieses Matheobjekt hat hier in der Mitte seinen Centeranker. Und ich habe hier ein Kindobjekt. Das hat hier seinen Centeranker. Wenn ich diesen Punkt mit diesem Punkt verbinde, dann schwebt dieses Element hier in der Mitte. Ist das einleuchtend? Danke Ihnen für die Frage übrigens. Und jetzt werden wir uns als nächstes einer schwierigeren Aufgabe zuwenden, nämlich der Box in der Box. Wir wollen unsere Box, unserem Rechteck, ein zweites Rechteck einschreiben und das Resultat soll so ausschauen. Draußen das große Rechteck, drinnen das kleine Rechteck. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1 ist auf der linken Seite gezeigt. Ich positioniere die beiden Rechtecke einfach in der Mitte und berechne die Größe des kleineren Rechtecks so, dass die Margin entsteht. Das sehen Sie hier gezeigt, wie ich einfach berechne, width ist parent width minus 20. Ist völlig legitim. Sie können QML-Eigenschaften mit beliebigem JavaScript-Code versehen zur Berechnung. Die Möglichkeit 2 auf der rechten Seite ist komplizierter und basiert auf dem Konzept der Margin. Was ist eine Margin? Eine Margin heißt im Britischen so viel wie Text, also wie Zierzeile oder kleiner Abstand am Rand. Und wenn ich mir eine Margin nehme, ich bin eine Margin und ich stehe hier, und wenn jemand hierher möchte, wenn er mir hierher kommt, heißt es Aret. Und das ist hier realisiert auf der rechten Seite. Das innere Steuerelement wird verankert und dann wird ein Ankerabstand festgelegt. Diese Vorgehensweise hat Vor- und Nachteile. Ja? Die Frage ist sehr gut und ich kann Ihnen sagen, Sie brauchen sich keine Sorgen machen, das Framework denkt für Sie. Sie können Ihr Steuerelement vergrößern, von Pyongyang bis nach Boston, es wird nichts passieren. Ist die Frage beantwortet? Das funktioniert auch mit sehr komplexen Eigenschaften. Also ich habe mich da schon wirklich erstaunt, was das Framework da erreichen kann. Ja? Hier sind Pixel. Ja, ist eine gute. Wollen Sie? Wiederholen Sie?
Also die
ja, können Sie. Er hat gefragt, ob ich statt der Pixel auch eine andere Maßeinheit verwenden darf. Ja, Sie können sich selber eine Funktion schreiben, die jede beliebige, Sie können theoretisch sogar nehmen, die Sekunden seit dem Tod von Kim Jong-il. Ist kein Problem. Sie schreiben sich einfach eine Methode und schreiben sie ein. Zeige ich Ihnen nachher ein Code-Snippet. Danke für die Frage. Ja.
Sie sagten doch, der Code links und der Code rechts wäre gleich.
Oder ist der nicht ganz gleich. Es gibt einen kleinen Unterschied, auf den wollte ich in der nächsten Folie eingehen. Sie nehmen mir meine Frage vorab.
Entschuldigung.
Ist kein Problem, freut mich. Sie denken mit, das freut mich. Mir wäre es lieber, ich bekomme 50 solche Fragen, die Leute schlafen ein. Also danke Ihnen vielmals. Das ist eine sehr gute und gültige Frage. Warum zeige ich einen so viel längeren Code und tue mir die Hacken an mit den 4 Bindungen, die notwendig sind für die Nutzung von Margins? Die Antwort darauf ist die. Sie sehen, dass ich hier asynchrone Margins habe. Die Left Margin ist kleiner als die Right Margin. Sehen Sie das? Das funktioniert aber nicht, wenn ich die Mittelpunkte miteinander verbinde. Weil wenn der Mittelpunkt liegt ja formgemäß in der Mitte. Und wenn das Ding kleiner wird, bleibt es immer noch in der Mitte picken. Das heißt, der rechte Code, obwohl er wesentlich länger ist, hat seine Existenzberechtigung. Gut, gibt es bis hier ja sonst weitere Fragen? Schauen wir, was auf Twitter was reingekommen ist. Also bitte, Sie könnten zumindest ein paar Fotos von mir posten. Also bitte, meine Herren. Ja, Sie haben eine Frage. Ja, natürlich, natürlich. Schauen Sie, QML ist ein Baukasten. QML ist ein einfach zu portierender, primitiver, debiler Baukasten aus Rechteck, Text und Bitmap. Der steht auf so ziemlich jeder Plattform, sogar auf dem alten Symbian noch zur Verfügung. Den können Sie, da kommen wir später auch noch auf die Einschränkungen, die dabei gelten, aber im Großen und Ganzen ist that how it goes. Kommen wir zu den Layouts. Es gibt 2 Gruppen von Layouts in QML. Die Positioners sind nicht so intelligent wie die vorher vorgestellten Layouts, weil sie die in ihnen enthaltenen Steuerelemente nicht beeinflussen. Was bedeutet das? Dürfte ich um Freiwillige bitten? Also bitte, ich brauche 2 Freiwillige. Kommen Sie. Ich würde doch irgendjemand Schokolade wollen. Kommen Sie vor. Ja, ja. That's great. Come on, if we have a British volunteer.
Ich bin
deutsch. Okay, wenn wir einen Volunteer finden, dann bitte noch jemanden zweiten. Kommen Sie. Wir sind ja nicht in Westdeutschland. Kommen Sie, bitte zeigen Sie die Initiative, meine Herren. Bitte. Danke. So, das ist unser Bildschirmbereich. Stellen Sie sich nebeneinander. Tut nicht weh, nur nebeneinander stellen. Both of you side by side, sir. No, like that, they can see you. Like that. You stand here and you stand next to him.
Okay.
Ein passives Layout hält die beiden nebeneinander. Wollen Sie das Foto so haben, dann machen Sie das Foto jetzt. Haben Sie die Gelegenheit des Jahrzehnts. Ab auf Twitter damit. Und das passive Layout, wenn sich die Fläche vergrößert, hält es die beiden immer noch fest und tut sonst nichts. Das aktive Layout denkt sich nach. Die Fläche hier ist viel, viel größer. Der Typ sollte darüber und sollte größer werden. Und der da sollte auch größer werden. Danke vielmals für die beiden Freiwilligen. Danke Ihnen. Your chocolate, sir. Your chocolate.
Oh, yes.
You want another one?
Great.
Okay. Also, kommen wir zurück. Es gibt drei passive Layouts. Column, Grid und Row. Und für diese drei relativ debilen Steuerelemente spricht Folgendes. Die werden überall unterstützt. Wenn du eine QML-Runtime hast, hast du Column, Grid und Row. Das ist wie Messer, Gabel und Kalaschnikow. Findest du auch überall, außer der BRD. Aber wenn du was Fortgeschritteneres willst, so eine Windtores oder irgendwas, dann musst du schon ein bisschen schauen. Und kommen wir zum Grid. Ich zeige hier ein Grid vor. Das Grid hat zwei Kolumnen und drei Reihen. Und im Moment hat mein Grid nur ein Kindchen. Es bräuchte frei nach Adam Riese aber sechs. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin debil, mache String C, String V, String C, String V. Oder ich nutze einen Repeater. Ein Repeater funktioniert so. Ich gebe dem Repeater eine Beispielperson und klone die dann 20 Mal. Stellen Sie sich vor, wir haben hier 20 Kopien unseres Abschnittsbevollmächtigten sitzen. Ihn bis darüber. Und hier haben wir auch schon den Repeater. Ich sage dem Repeater, er soll 6 Instanzen von meinem Knopf erzeugen. Der Repeater ist eine Klasse, die immens kompliziert ist. Über die könnten wir an sich einen ganzen Vortrag machen von 1,5 Stunden. Deswegen sage ich hier nur so viel. Wenn Sie einem Repeater eine Zahl als Modell übergeben, dann erzeugt er so viele Steuerelemente, wie die Zahl Wertigkeit hat. Das ist ein absolut Betrag der Zahl. Und im Rahmen der Erstellung gibt es eine Laufvariable namens Index, die Sie hier sehen. Und die können Sie im Steuerelement nach Belieben weiterverwenden. Und das letzte Problem ist die einzelnen Knöpfchen, die im Grid drinnen sind. Das Grid ist ja eine passive Komponente. Das bedeutet, es interagiert nicht mit seinen Steuerelementen. Und deswegen gibt es hier einen Berechnungscode, der einfach die Situation analysiert und daraus die Breite und die Höhe bestimmt. Wer hat eine Idee, warum ich -1 nehme bei den Columns und bei den Rows? Wer hat eine Idee? Ja? Sie denken in die falsche Richtung, aber Sie denken mit. Aha, hier ist das Handtuch. Aha, die Kreide habe ich in meiner Hektik vergessen. Wissen Sie, in Österreich gibt es eigene Kurse, wenn man unterrichtet, dass man die Kreide nicht vergisst beim Tafelabwischen. Das ist kein Scherz. Das wird in Österreich unterrichtet, bitte, für Ingenieursmathematik-Vortragende und andere Vortragende. Das ist unser Formular. Das Formular ist 2 breit und es hat 2 Komponenten. Sehen Sie, ich habe hier 1, 2, 3, 4 Komponenten. Ich habe 2 Komponenten, aber ich habe nur eine Margin. Auf der Unterseite ist keine Margin mehr. Das letzte Steuerelement kommt ohne Margin aus. Deswegen das minus 1 bei Rows und Columns. Das können wir später probieren, wenn Sie wollen. Wenn Sie es mir nicht glauben, zeige ich es vor. Soll ich mich eine Runde blamieren? Ja, ich blamiere mich eine Runde. Ach Gott, jebat. Mir geht dieser Rechner... Entschuldigen Sie. Scheiß Dreck. Was macht er jetzt? Ach Gott, scheiß Dreck. Sehen Sie meinen Cute Creator oder sehen Sie ihn nicht? Ich nehme an, Sie sehen ihn nicht. Das ist schade. Warten Sie kurz. Rezente Projekt. Ach Gott, der geht auf Nerven. Warten Sie kurz. Wir haben hier ein schönes kleines Formular mit 6 solchen Elementchen. Sehen Sie das Formular? Und jetzt werde ich den Code ein wenig verändern, wie es vorgeschlagen ist, und dann werden wir sehen, was passiert. Nehmen wir hier das minus 1, wo ist es denn? Na, das ist hier, wo ist es denn? Nee, bitte nicht. Nein, böser Junge. Das galt im Elite-Book, nicht den Anwesenden. Jetzt haben wir das Ganze modifiziert. Und sehen Sie hier die überschüssige Margin. Sieht doch hässlich aus. Sieht doch richtig widerwärtig aus. Sehen Sie die Margin, die weiße am rechten Rand. Wollen wir doch nicht. Könnte man theoretisch auch noch machen, aber totales Chaos. Machen wir später. Okay, was macht er jetzt? Naja, der dürfte auch schon Lust auf Urlaub haben, das Gerät. Ja, kommen wir zurück zum Punkt. Ich habe ja noch 40 Minuten. Und erwähnen wir die Layouts. Die vorher erwähnten Layouts sind eine optionale Komponente. Das heißt, Yola zum Beispiel mit Sailfish OS haben für sich beschlossen, nein, implementieren wir nicht, sind wir zu faul dazu. Das heißt, Code, der darauf basiert, ist nicht mehr universell portabel. Aber wir wollen ja vollständig sein, zeige ich hier noch, wie so ein Layout aussieht. Das heißt, Sie sehen, ich lege fest, minimale Weite, gewünschte Weite und so weiter. Und dann wird Intelligenz angewendet. Das müssen Sie sich vorstellen wie im Flugzeug. Wir schnappen uns irgendeine Tupolev und schicken sie auf irgendeine Mittelstrecke. Und es gibt 4 Passagiere, aber es gibt nicht von jedem Essen 4 Stück. Was mache ich dann? Ich schaue mir an. Ich habe, nehmen Sie an, was haben wir? Ich habe einen Mosaiker, einen Muslim, einen Chinesen und einen Slowaken. Der Slowake ist Allesfresser. Der bekommt alles. Dem Muslim, wenn ich Schweinefleisch vor, das ist er sauer. Das heißt, der kann das Schweinefleisch nicht bekommen. Und der Mosaiker, wenn der den Schinken-Käse-Toast bekommt, ist auch traurig. Und so ähnlich funktioniert das mit den Layouts. Jedes Steuerelement sagt, das will ich. Und dann kommt unter Anführungszeichen der Vaterstaat, also das Layout-System, und schaut sich die Bedürfnisse an und wägt sie ab. Und nein, ich bin kein Etatist, aber das Beispiel passt gut. Gibt es bis hierhin irgendwelche Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Ja?
Kann ich unterschiedliche Layouts vermischen?
Natürlich, Sie können jedes beliebige Layout kann geschachtelt werden, so viel Sie wollen. Oh, sorry. Was merkt man? Irren ist menschlich. Also, Sie können natürlich beliebig schachteln. Sie können im horizontalen Layout ein vertikales Layout haben. Um die Steuerelemente zu schachteln, Sie können das machen bis zu 100 Ebenen hoch. Nur es ist meine praktische Erfahrung die, ab 10, 12 Layouts wird das Ganze träge. Also Sie sollten die Anzahl, also Sie sollten nicht, weil Sie es können, 15 Layouts zumal dazu ins Formular packen. Habe ich gesehen im Rahmen der Ausbildung einer Programmiererin bei mir in der Firma, weil es lustig ist, hat sie jedes Formular in ein eigenes Layout verpackt, weil, also jedes Steuerelement, weil sie fleißig ist. Sie ist brav und fleißig und sie erfüllt das Kommando und sie hat für jeden scheiß Button ein Layout genommen, wo nur der Button drinnen war. Wissen Sie, wie der Prozessrechner gestöhnt hat beim Rendern? Da hat man richtig gesehen, wie der Stromverbrauch hochgeht. Gut, bis jetzt war unser QML vergleichsweise debil. Jetzt kommen wir zu intelligentem QML. QML enthält nämlich einen vollwertigen JavaScript-Engine, die diverse Sachen erledigen kann für uns. Und es gibt zwei Attribute. Das ID-Attribut identifiziert ein Steuerelement. Aha, das war schon die Frage. Das ID-Attribut identifiziert ein Steuerelement, das aus JavaScript heraus angesprochen wird. Der Object-Name identifiziert ein Steuerelement, das aus C++ heraus angesprochen wird. Warum ist diese Unterteilung wichtig? Ich kann eine Logik haben, ja, die nur innerhalb von JavaScript relevant ist. Und in diesem Fall ist es im Sinne der Kapselung vorteilhaft, wenn das betreffende Steuerelement nur innerhalb der JavaScript-Welt sichtbar ist. In diesem Fall setze ich nur eine ID, aber keinen Object Name. Und schon ist es für den C++-Programmierer wesentlich schwieriger zu finden, was die Kapselung absichert. Ja, hier zeige ich, wie man mit C++ rekursiv ein Element anhand seines Objektnamens findet. Da ist eine klassische rekursive Suche. Den Code bekommen Sie nach dem Vortrag, wird er hochgeladen von den Organisatoren, also Sie müssen ihn nicht abschreiben. Wenn Sie ihn abfotografieren wollen und auf Twitter stellen wollen, so stelle ich mich gerne davor. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wer kennt Ping-Pong? Also bitte die Damen. Das ist dieses Spiel, wo man gegen eine Wand mit dem Ping-Pong immer die, ich weiß, meine PR-Beraterin, meine früher hat das gerne gespielt, stundenlang steht die in dem Raum und donk, donk, donk. Und sowas kann man auch zwischen QML und C++ spielen. Und perverserweise, die besten C++-Programmierer haben am meisten Spaß am Ping-Pong-Spielen. Ich erkläre nämlich warum. JavaScript, wenn ich JavaScript höre, da denke ich mir, und ich glaube, so geht es so ziemlich jedem. JavaScript ist widerwärtig, aber wirklich widerwärtig. Und jetzt haben wir ein Formular zum Beispiel, ja, für den wissenschaftlichen Taschenrechner, wo es eine Textbox gibt und drunter gibt es Felder mit Zahlen. 1, 2, 3, 4, ich bin jetzt zu faul, mehr zu schreiben, improvisieren Sie einfach. Und wenn ich auf 1 klicke, soll da oben eine 1 angefügt werden. Es gibt doch tatsächlich Wahnsinnige, meine Wenigkeit gehörte mal früher dazu, die für jeden Klick ins C++ wechseln, im C++ diesen Feld ergreifen, seinen Wert verändern und zurückblasen. Das ist ein absolutes Anti-Pattern. Und zwar aus folgendem Grund. QML-Dateien werden häufig geändert, nicht von dem Programmierer, der für die Engine zuständig ist, sondern von einem anderen. Und wenn der jetzt den Objektnamen oder irgendetwas ändert, so passiert etwas Schlimmes. Das Find-Kommando gibt dann nämlich 0 zurück. Und wenn man setProperty auf 0 aufruft, hat man eine SigSec-Exception. Und nachdem ich glaube, niemand von Ihnen eine 100%ige Code-Abdeckung, besonders im GUI-Teil hat, Und die Lösung für dieses Problem, wer kann sie erraten? Was ist die Lösung für das Problem? Na, unser Signal-Slot-System. Keine Sorge, keine weiteren Beispiele mit Sekt. Hier habe ich eine QML-Datei, die ein Signal deklariert. Und dieses Signal wird aufgerufen, wenn On-Button-Klickt ausgelöst wird. Und ich kann natürlich auch einen Slot deklarieren. Ein Slot ist in QML eine Funktion. Sehen Sie hier. Und mit denen kann ich dann direkt aus C++ heraus verdrahten. Hier ist die Connect-Methode. Ich beschaffe mir einfach das Objekt in Frage und verbinde mich. Damit reduziere ich die Koppelung. Ich muss nur noch einen Objektnamen finden. Und außerdem, Connect, wenn die Verbindung fehlschlägt, so schreit Connect einfach, could not connect, sorry. Es kommt aber nicht zu einer SIGSEC-V. Und das ist insofern von Vorteil, als die Applikation zumindest weiter rennt. Und der User wird schon irgendwann merken, wenn er dort 50 Mal draufklickt, 51, 52 Mal, das geht halt nicht. Pech gehabt. Bye, bye. Gibt es bis hierhin Fragen? Gut, das ist gut. Wir sind nämlich schlecht in der Zeit. Es gibt zu viele Folien für die verbleibende Zeit. Kommen wir zu den Animationen. Dem Eigentümer des iPhones verdanken wir alle eine Unmenge von Animationen. Die Leute mieten das Gerät nämlich vor allem deswegen, weil es Horden von Animationen anbietet. Und die manuelle Realisierung von Animationen ist eine Sauhaken. Ganz einfach. Und die Lösung sind präpaketierte Animationen. Die funktionieren nach dem Keyframe-Prinzip. Wer möchte mir helfen, Animationen vorzuführen? Sie müssen nur gehen. Kommen Sie, bitte. Seien Sie so lethargisch, kommen Sie. Bitte, bitte. Sie vielleicht, kommen Sie vor. Also bitte, Leute, kommt schon. Hey, lasst mich nicht alleine. Sie vielleicht, irgendjemand, kommen Sie, bitte, kommen Sie raus. Ich beiße nicht. Ich beiße wirklich nicht, ich bin Vegetarier. Kommen Sie raus. Okay, gut. Wir müssen ihn, bitte Applaus für ihn, der Einzige, der sich getraut hat. Wir müssen ihn bewegen. Und er soll von hierhin dorthin gehen und ich auch. Was muss man uns beiden dann sagen? Wo haben wir anzufangen? Wir stehen hier. Wo haben wir hinzugehen? Und wie haben wir uns zu bewegen? Also wie schnell und gehend oder laufend und so weiter. Das war's schon, danke. Und das ist das Prinzip der Keyframe-Animation. Ich sage der Engine, was zu passieren hat, und die Engine lässt es dann passieren. Und damit stellt sich natürlich die Frage, was kann man tun zum Triggern? Man kann erstens explizit der Engine sagen, yo, ich bin dein Chef, yo, mach den akrobatischen Volkstänzer. Das geht. Methode 2 ist, ich kann sagen, dieses Objekt hier wird häufig bewegt. Wenn dieses Objekt bewegt wird, singe Polka. Oder Möglichkeit 3, ich kann einen Zustandsautomaten realisieren. Das ist die fortgeschrittenste Nutzung, die ich hier nicht vorstelle, weil da bräuchten wir sehr viel Code. Dabei realisiere ich zwei Zustände. Zum Beispiel im Falle des Geschäftsführers den Zustand schaut blöd und den Zustand schaut noch blöder. Und dann definiere ich, welche Übergänge stattzufinden haben. Und dann muss das Programm nur noch sagen, nimm Zustand so und so ein, und die Engine ermittelt automatisch alle benötigten Animationen und führt sie aus. Ich denke, dass das den Aufwand für QML rechtfertigt. Oder wer ist der Meinung, es reicht für den Aufwand nicht? Das bisschen. Wieso? Es ist beschreibbar, aber es macht viel Arbeit. Springen Sie auf einem Bein jeden Tag zur Arbeit. Ja, ich glaube es Ihnen, ich stimme Ihnen zu, es geht natürlich mit State Machine C++ auch, aber es ist immens viel mehr Arbeit. Ich zeige Ihnen nämlich gleich, wie viele Zeilen Sie brauchen für eine Animation. Also, das ist gut, wir können ein bisschen wetten. Ich habe nämlich noch 6 Stück Schokolade und nicht mehr genug Folien. Wie viele Folien, glauben Sie, Codezeilen, glauben Sie, brauche ich, um eine Animation zu realisieren in QML? Wie viel? Da ist jemand sehr großzügig. Wer bietet mehr, bietet weniger? Wer bietet weniger? Da sitzen die Helden. Für Sie auch, was Sie die Frage gestellt haben. Haben wir noch 3 Stück, die müssen wir rationieren. Das hier ist von mir von Hand zu einem 5-Zeiler aufgebrochen. Jeder normale Qt-Entwickler schreibt das in einer Zeile. Das ist Ihre Animation zur Gänze, eine weiche Farbänderung. Machen Sie mal das in C++ nach, bitte. Ja, ja. Ist ein Funktionsaufruf, ja. Das sagte ich ja. Machen Sie mir das nach in C++. Die Animation ist nämlich wirklich weich. Ach Gott. Entschuldigen Sie. Sack. Entschuldigen Sie. Ebert. Ich beweise gerne, was ich sage. Ich plappere nicht gerne. Sehen Sie, wie weich diese Animation erfolgt. Sehen Sie das? Wie weich. Machen Sie das in C++ nach. Ich wünsche viel Spaß, da ist die Freizeit in Minuten weg. Glauben Sie mir, Sie werden den Tag verdammen, wo Sie die Idee hatten. Sage ich Ihnen aus eigener Erfahrung, ich habe es probiert. Sie werden den Tag verdammen, glauben Sie mir. Ich habe es nämlich probiert, ich habe mich selber nicht angelegt bei Nokia damals, also für den Hackathon, und habe es probiert. Ich verdamme den Tag, bis heute um 3 Uhr nachts bin ich noch gesessen. Da haben wir ein bisschen nachgeholfen, aber trotzdem. Kommen wir als nächstes zu den Datenmodellen. Unser weiter vorher erwähnter Repeater klont sein Steuerelement. Er muss dabei nicht unbedingt mit einem numerischen Objekt arbeiten. Er kann auch ein Datenmodell bekommen, das mehr Intelligenz hat. Nehmen wir jetzt an, wir klonen zum Beispiel, was klonen wir? Wir klonen Kekse. Dann habe ich das Keksmodell, das sagt, ich möchte einen Orangenkeks, einen Kokoskeks, einen Bananenkeks, einen Birnenkeks, einen Fleischkeks, einen Apfelkeks. Und diese Informationen, die Geschmacksrichtungen, liegen im Modell und der Repeater ergreift zur Laufzeit die Informationen und stopft sie in die Steuerelemente rein. Das ist ein immens mächtiges Feature, weil man sich damit nämlich wirklich intelligente Sachen realisieren kann. Stellen wir uns unsere Keksverkaufsmaschine vor. Wo ist denn das Handtuch? Okay, und hier ist die Kreide. Heute laufe ich nur einmal. Hier haben wir unsere Leute. Ich bin Orientale, man wird mir verzeihen, dass ich den Orientalen nicht besonders gut zeichnen kann. Ich kann zwar fließend Arabisch, aber ich kann scheiße zeichnen. Den Mosaiker bekomme ich auch nicht gut hin und den Slowaken bekomme ich genauso schlecht hin. Jeder von diesen dreien will bestimmte Kekse haben. Hier drüben habe ich die Summe aller Kekse. Und jetzt habe ich hier dazwischen das Modell. Und das Modell kann einen Filter realisieren der Kekse. Und so sieht jeder nur die Kekse, die er gerne mag. Und wenn Sie das einmal gemacht haben auf einer Datenbank mit 10.000 Einträgen, glauben Sie mir, Sie werden beeindruckt sein. Wenn Sie sehen, wie ohne Arbeit sich die Menge der angezeigten Widgets reduziert, das ist richtig chillig zum Zuschauen. Okay, Gibt's bis hierhin irgendwelche Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Ja. Sekunden normalerweise. Millisekunden.
Die Zeiteinheit bei der Animation war gerade gefragt, ja.
Ja, die Zeiteinheit sind normalerweise Millisekunden. Sind wir stehen geblieben? Ja, okay. Also, jetzt das Problem ist das. Qt ist zwar ein Cross-Platform-Framework, aber es ist nicht alles so, was scheint. Das beste Beispiel ist die MiG-25. Schaut von außen aus wie ein Dogfighter, ist es aber nicht. Und daraus folgt Folgendes. Der Qt GUI-Stack ist seit XY Jahren verfügbar. Das Problem ist aber, aha, da geht eine Bombe hoch, bei YOLA ist er verboten. Wenn Sie für Sailfish OS eine App realisieren und Sie benutzen ein Widget, dann kriegen Sie vom Store-Administrator, Sie werden ohne Berücksichtigung der Applikation ausgeschieden, gesetzlich. Grundanweisung. Das nächste, was es gibt, das zweite Problem ist bei dem, dass die Steuerelemente nicht unbedingt nativ ausschauen. Sie sehen hier zum Beispiel unter Android, die Radio-Buttons sehen nativ aus. Wenn ich aber eine Message-Box realisiere, passiert das. Also Qt GUI hat auch seine Haare. Die QML-Controls sind ein von Digia bereitgestellter Steuerelementsatz auf Basis von QML, die mit einem hochleistungsfähigen grafischen Gestalter ausgeliefert werden. Das heißt, eine auf der Basis von Controls entstehende Applikation entwerfen Sie mit einem What You See is What You Get Design-Werkzeug, das ich nachher kurz zeigen kann. Der Nachteil ist, die Kompatibilität ist eingeschränkt. Unter Windows Phone schauen Sie schlichtweg scheiße aus, zum Beispiel. Und dann gibt es noch zwei hochproprietäre Systeme, nämlich Cascades und Silica. Beide sind nur für ein Betriebssystem verfügbar und Cascades ist besonders lästig, weil es einen eigenen Rendering-Pfad benutzt. Das heißt, wenn Sie eine Cascades-Applikation verwenden, können Sie keine Qt GUI oder normalen QML-Files mehr benutzen. Sie sind Cascades gebunden. Und wie gesagt, Lösungen für dieses Problem gibt es eine Vielzahl, und zwar über das Ressourcensystem. Gibt es bis hierhin Fragen? Das ist schade. Gibt es auf Twitter, schauen wir mal, ob ich Fragen bekommen habe. Schade. Ja, okay. Jemand beklagt sich, dass JavaScript nicht widerwärtig ist. Der hat wahrscheinlich ein JavaScript-Buch geschrieben, Design Patterns for JavaScript. Für C++ brauche ich kein Buch, Design Patterns for C++, um mir nicht in den Fuß zu schießen. Ganz einfach. Also ich bin ein JavaScript-Kritiker, aber ich bin ein alter Knochen, also das kann doch daran liegen. Aber kommen wir zum Punkt. Es gibt in Qt ein relativ fortes Ressourcensystem, mit dem ich Ressourcen nur auf bestimmten Plattformen ausliefern kann. Und der Trick ist jetzt der. Ich habe hier die verschiedenen Betriebssysteme. Nennen wir die Betriebssysteme A und B, der Fairness halber. Ja? Und ich habe hier draußen in der Almende habe ich eine Datei, i.qml. Und i.qml bindet ein Steuerelement namens x.qml ein. Und ich habe einfach für jedes Betriebssystem eine eigene Version von x. Das heißt, wenn das Programm für A kompiliert wird, kommt A.x rein. Wenn es für B kompiliert wird, kommt B.x rein. Es gibt natürlich auch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, die ich gerne nachher bei persönlichen Fragen beantworte. Und dann kommen wir noch zum berühmt-berüchtigten Zirkus Aljoscha oder warum man sein Programm übersetzen muss. Ein Bild. Noch Fragen? Jeder Mensch gibt, wenn er eine App sucht, zuerst den Namen seiner Muttersprache ein. Wenn Sie in der Muttersprache verfügbar sind, reduzieren Sie die Anzahl Ihrer Konkurrenten im Store ganz, ganz massiv. Und das ist, wie gesagt, der Hauptgrund für Lokalisierung. Das hat nichts mit irgendwelchen Kulturparanoia, Kulturimperialismus, irgendwas zu tun. Lokalisierung bringt monetäre Vorteile, immensester Natur. Und Qt unterstützt sie mit einem fertigen Lokalisierungsframework. Und das geht im Prinzip darum, dass sie die Strings einschließen müssen in spezielle Methoden, und diese Methoden werden zur Laufzeit durch den übersetzten String ersetzt. Und es ist möglich, die Mehrzahlisierung automatisch zu erledigen und sogar die Parametrierung. Es gibt nämlich Sprachen mit verschiedener Wortanordnung. Zum Beispiel im Deutschen sage ich, es gibt 4 Kekse, ich esse 2. In anderen Sprachen könnte der richtige Satzbau sein, ich esse 2 Kekse, es gibt 4. Und dem begegnet QML bzw. Qt durch den hier weiter unten gezeigten Aufbau mit den Argumenten. Da kann der Übersetzer diese Parameter dann in einer speziellen Anwendung repositionieren, um sie an die Bedürfnisse der vorliegenden Sprache optimal anzupassen. Ja, die zu unterstützenden Sprachen werden in der .pro-Datei durch das Anlegen von Translations-Einträgen, wie hier gezeigt, deklariert. Und dann wird der Translator geladen zur Laufzeit und in die Q-Application-Klasse eingeschrieben. Der Lohn dieser Mühen ist, dass wir eine hoch-sophisticated Toolchain zur Verfügung haben. L-Update durchforstet das Programm nach Strings. Im zweiten Schritt kommt Linguist. Linguist ist eine App, die übersetzer- und mädelfreundlich ist. Linguist ist keine Entschuldigung, an alle Damen muss ich mich entschuldigen für das mädelfreundlich. Auch mein Vater, ein 60-jähriger Trader, kommt mit Linguist zurecht. Das ist kein Scherz. Der Mann hat null Ahnung von Computern, außer wie er Aktien kauft und verkauft. Aber mit Linguist kommt er zurecht. Anderes Beispiel, eine Rechtsanwältin, auch null Ahnung von nichts von Computern. Auch die kommt mit Linguist zurecht. Linguist ist deppensicher. Absolut idiotenfest. Und wenn die Arbeit mit Linguist fertig ist, kommt L-Release. Und L-Release baut Sprachdatenbanken, die ich dann ausliefere und mich der fertigen Applikation erfreue. Hierzu gibt es noch einen kleinen Warnpunkt. L-Update beim Schnüffeln sucht es nur in Sources. Es sucht nicht in QML-Dateien, die per File eingebunden werden. Und dieses Problem lässt sich lösen, indem man in der .pro-Datei einen plattformspezifischen Bereich für Loopdate anlegt und dort die QML-Dateien zusätzlich als Sources deklariert. Ja, gibt es hierzu irgendwelche Fragen? Ja, bitte. Die Ressourcendateien werden während der Kompilation in gigantische C-Char-Arrays umgewandelt. Und sie greifen zur Laufzeit auf die Inhalte der Char-Arrays über ein spezielles Filesystem zu. Man kann die Sprache auch nachrüsten, indem man dann dem Translator einen Verweis auf eine Datei übergibt. Das ist kein Problem. Sie könnten auch nachrüsten. Ja, ist kein Problem. Wenn Sie die dazu notwendige Logik von Hand realisieren wollen, können Sie es auch nachrüsten. Ja. Gut, dann überspringen wir den Abschnitt über die Fehlerquellen. Das ist eh nicht wirklich interessant. Und, oh ja, das, da gehe ich noch ganz kurz drauf ein. Da greift man wirklich ins Messer. Manche Leute überqualifizieren gerne die Methoden, wie hier gezeigt, in der Klassendeklaration, schreiben sie den Klassennamen vor die Methode. Das sollte man nicht tun, weil der GCC dann weint. Auf anderen Plattformen geht's, wo andere Compiler, die weniger pedantisch sind, zum Einsatz kommen. Problem Nummer 2, ja, die Includes basieren immer auf dem Aufenthaltsort der .pro-Datei, das Vernünftigste. Problem Nummer 3, die Schreibweise der Includes kann wichtig sein. Manche Plattformen ignorieren sie, andere nicht. Und dann noch der Hinweis, dass ältere Versionen von GCC beißen bei Cases, weil sie nicht implizit eine Closure aufmachen. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ich bedanke mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Hoffe, Sie hatten Ihren Spaß so spät am Abend und danke.